Aber hier ist die Frage, mit der ich meine Botschaft beginnen möchte. Was bedeutet es, ein gottgefälliges Leben zu führen? Was bedeutet es, ein gottgefälliges Leben zu führen? Die Antwort auf diese Frage mag für viele von uns, zumindest auf den ersten Blick, einfach sein. Aber ja, wenn wir bestimmte Christen, um eine Antwort zu bekommen, unter ein bisschen Druck setzen würden, dann würden einige Christen vehement eine Reihe Merkmale als absolut notwendig aufführen, um Gott zu gefallen. Sie würden zum Beispiel bestimmte Erfahrungen erwähnen, wie die Form der Abendmahlfeier oder wie man getauft wurde durch Untertauchen oder irgendwelche andere Methode. Sie würden vielleicht das Fehlen bestimmter Laster erwähnen, wie zum Beispiel das Rauchen, Tanzen oder Kartenspielen. Andere Christen würden uns vielleicht zur Bejahung bestimmter theologischer Fragen führen, wie zum Beispiel unsere bestimmte Ansicht über die Endzeit oder über unsere Einstellung gegenüber geistigen Gaben oder Thema Tagen, was für einige sehr wichtig ist. Freunde, Tatsache ist, wenn wir in unserer Liste ein bisschen genauer hinschauen, das, was wir wirklich sagen, vielleicht Folgendes ist. Jemand, der Gott gefällt, ist der Mensch, der genau so denkt wie ich. Ja, es ist der Mensch, derjenige, der mir am ähnlichsten ist, der so denkt wie ich. Und ich glaube, der Grund, weshalb wir oft so denken, ist, dass wir auch in der Tat unser Leben führen möchten, so dass es Gott wohlgefällt. Also was tun wir? Nun, wir versuchen natürlich, Gottgefälligkeit durch unsere eigenen Erfahrungen und Vorstellungen und durch unseren eigenen Glauben zu definieren. Versteht mich bitte nicht falsch. Es gibt bestimmte Riten, Symbole, Traditionen, die wir bewusst auch in unserer Glaubensgemeinschaft für wertvoll halten. Traditionen, die wir befolgen. Taufe und das Abendmahl sind absolut wichtige Standteile oder Teile unseres Glaubens. Und es gibt sicherlich andere Kennzeichen, die uns als Glaubensgemeinschaft definieren. Aber ich hoffe, Geschwister, dass wir alle erkennen, dass diese Elemente, dass diese Rituale, diese Traditionen nicht die Substanz und auch nicht die Essenz des wahren Glaubens sind. Ja, den Glauben zu wahren beruht nicht hauptsächlich auf irgendwelche äußerliche Rituale oder Traditionen. Natürlich sind Doktrinen, sind Lehren wichtig, keine Frage. Aber man kann all die richtigen biblischen Lehren glauben und Gott immer noch nicht innig und persönlich kennen. Man kann an soliden biblischen Lehren festhalten, unser Glaubensbekenntnis kann durch und durch Bibeltreue reflektieren und dennoch kann unser Glaube auf das falsche Fundament beruhen. Vielen Dank. Ich schlage vor, dass wir uns den Apostel Paulus ein bisschen näher anschauen, um ein paar Impulse zu bekommen, wie ein Leben, das Gott gefällt, wirklich aussehen sollte. Bitte schlag mit mir den Kolosserbrief, den ersten Kapitel nach, und wir werden dort die Verse 9 bis 12 erstmal lesen. Kolosserbrief, Kapitel 1, und wir fangen mit Vers 9 an. Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 9, dort lesen wir: Darum lassen wir auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu was zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Kenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Mit Freuden sagt Dank dem Vater. Machen wir hier eine kleine Pause. Von diesem Abschnitt, den ich gerade gelesen habe, finden wir vier Merkmale. Vier Merkmale eines Lebens, das Christus wohlgefällig ist. Und diese Merkmale werden durch vier Mittelwörter hier in den Versen 10 bis 12 beschrieben. Sie sind das Tragen von Früchten, das Wachsen in der Erkenntnis, das Gestärktwerden Und letztendlich in diesem Abschnitt und Dank sagen. Dank sagen. Lass uns also für einen Moment diese Mittelwörter etwas näher ansehen. Zuerst lesen wir, trägt das Leben, das Gott gefällt, was? Früchte. Früchte. Und dieser Gedanke hier, das Früchte zu tragen, ist uns bestimmt nicht fremd. Wenn wir zum Beispiel einen Obstbaum kaufen, meine Frau kauft vielleicht keinen Obstbaum, aber sie ist auch jemand, der gerne Pflanzen kauft. Wenn wir einen Obstbaum kaufen würden, wenn wir ihn pflanzen, sorgfältig pflegen, dann würden wir normalerweise erwarten, dass der Baum im Laufe der Jahre Früchte trägt, nicht wahr? Ist ja logisch. Wenn der Baum aber nach vielen Jahren keine Früchte hervorbringt, dann werden wir wahrscheinlich meinen, dass der Baum krank ist, dass etwas mit diesem Baum nicht stimmt. Wir könnten sogar den Verdacht schöpfen, dass wir unter Umständen noch nicht einmal etwas mit einem Obstbaum zu tun haben. Vielleicht ist das kein Obstbaum. Wir würden möglicherweise sogar zum Laden zurückgehen, wo wir den Baum gekauft haben und uns beschweren. Warum? Warum? Nun, weil der Baum weder die Versprechungen noch die Erwartungen, die wir an ihn hatten, erfüllt. Jesus erklärte in Matthäus Kapitel 7 und in den Versen 15 bis 17, dass das Gleiche wesentlich auf Menschen zutrifft, die meinen, gläubig zu sein. Dort lesen wir die folgende Warnung. Matthäus 7, Vers 15. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleider zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man den Trauben lesen, von den Dornen oder Feigen, von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte. Aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Wie können wir also erkennen, ob Menschen wahre Gläubige und wachsende Jünger Jesu Christi sind? Wie können wir das? Die Antwort haben wir gerade gelesen. Und sie lautet, wir können engagierte Christen erkennen, indem wir ihr Leben oder in ihr Leben beobachten, dass ein Spiegel ihrer Werte ist. Man tut, wie man denkt, haben ja heute auch gehört in der Kurzpredigt. Und wenn es keine grundsätzliche Änderung in ihrem neu gefundenen Leben gibt oder keine Änderung im Laufe der Jahre stattfindet, dann haben wir vielleicht Grund zu fragen, ob es wirklich eine echte und standhafte Änderung überhaupt im Innersten stattgefunden hat. In unseren Werten. Unser Herz und unser Leben gehören zusammen. Sie sind nicht voneinander trennbar. Sie können nicht getrennt werden. Und sicher ist es auch wichtig, uns daran zu erinnern, dass das Früchtetragen seine Zeit braucht. Das haben wir auch in der Kurzpredigt gehört. Früchtetragen braucht seine Zeit. Normalerweise trägt ein guter Obstbaum im ersten Jahr keine Frucht, oder? Wenige Früchte. Wenige Früchte. Es braucht also nochmals seine Zeit, bis der Baum gereift ist. Und das Gleiche gilt für die Jünger Christi. Das Gleiche gilt für uns. Der Wandel, diese Umkehr mag nicht sofort erkennbar immer sein, aber im Laufe der Zeit sollten wir einen Unterschied sehen und erleben. Er sollte erkennbar sein, so klein er auch sein mag, in der Art, wie die Menschen leben, die vom Heiligen Geist geführt werden. Ich möchte jetzt nicht hier gesetzlich klingen und ich möchte sicherlich keine hitzige Kontroverse auslösen, die kontraproduktiv ist oder eine theologische Debatte entfachen. Aber lasst uns Folgendes erkennen. Die Beziehung zwischen Gnade und Heiligkeit ist eine sehr, sehr feine Balance. Eine feine Balance. Wenn wir die Gnade aus den Augen verlieren, dann werden wir die schwere Last, das Reich Gottes durch unsere eigene Kraft zu erreichen, auf unseren unzulänglichen und schwachen Rücken tragen. Und das Gewicht der Schuld wird uns auf unsere Brust pressen. Wir sind alle schon mal da gewesen, sich für das Reich Gottes zu qualifizieren. Eine unmögliche Aufgabe aus eigener Kraft. Unmögliche Aufgabe. Die Symptome der fehlenden Gnade sind Gesetzlichkeit. Sie sind geistliches Burnout oder ein ungesundes Gefühl der Wertlosigkeit der Menschen oder dass Menschen fort von Gott und in die Tiefe der Schuld treibt. Wir sind alle schon mal da gewesen, mehr oder weniger. Die Symptome eines Lebens, in dem die Heiligkeit fehlt, ist ein Missachten von Gottes Zwecken, ein freies Fallen in die Sünde hinein und eine falsche Ansicht, dass die Vergebung am Kreuz ein Freibrief für die Sünde ist. Der deutsche Theologe, und Dr. Weichsel hat ihm auch schon erwähnt, zwar nicht zitiert direkt, aber erwähnt, der deutsche Theologe Dietrich Bonhoeffer definierte diese letzte Ansicht als billige Gnade. Cheap grace, billige Gnade. Und beide fehlende Dimensionen, die ich gerade jetzt erläutert habe, sind gleich ungesund. Und beide brauchen Menschen oder berauben Menschen der Freiheit in Christus und in dem reichen Leben, das Gott für uns eigentlich geplant hat. Für jeden von uns. Hören wir die Worte des Apostel Paulus nochmals, diesmal an die Galater. Im Galaterbrief, und zwar im 5. Kapitel, stellt Paulus die Werke des sündhaften Wesens, das heißt ein Leben, das Gott nicht gefällt, dem der Frucht oder Leben des Geistes gegenüber. Ihr alle kennt die Bibelstelle. Galater Kapitel 5, Verse 19 bis 23. Galater Kapitel 5, Verse 19 bis 23. Hier schreibt Paulus, offenkundig, merken wir uns hier das Wort, offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon, sagt er hier, habe ich euch vorausgesagt und noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Ich meine, eine ziemlich klare, deutliche Aussage. Ja, auch unter dem neuen Bund. Dann kommen wir zum Kontrast. Zur Frucht des Geistes, zur Frucht vom Leben, das Gott wohlgefällt. Lesen wir weiter in Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist was? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Und dann eine wichtige Aussage, gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die Person, die lebt, um Gott zu gefallen, wird also anfangen, eine Änderung in ihren Werten zu erleben. Und sie wird auch eine Veränderung in ihrem Verhalten erleben. Menschen, die außerhalb der Ehe zusammenleben, werden heiraten. Menschen, die andere betrügen, werden anfangen, ehrlich zu handeln. Menschen, die in ihrem Reden beleidigend gewesen sind, werden sich zur Freundlichkeit bewegen. Menschen, die dafür bekannt gewesen sind, andere zu benutzen, werden anfangen, andere Menschen zu dienen. Jesus' Rezept heißt, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Rebstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Haben wir registriert, was Jesus hier sagte? Eine Grundeinstellung wird hier gezeigt. Ja, wenn wir Jesus näher sind, dann wird die Frucht ganz natürlich wachsen. Ganz natürlich wachsen. Es geht also nicht darum, sich mehr abzumühen, nach dem Motto, wir müssen noch mehr versuchen, die Gesetze zu halten. Mehr. Darum geht's gar nicht. Wir werden es niemals schaffen, wenn wir uns abmühen, den Berg, ewigen Berg hochklettern, nur um wieder runterzurutschen. Niemals, Geschwister. Wir müssen die Nähe, die Quelle der Gnade uns näher rücken. Führen wir diesen Gedanke einen Schritt weiter. Wie wissen wir also, ob unsere Kirche, ob unsere Gemeinde eine gute Arbeit leistet? Die Antwort liegt nicht in dem, wie sich Menschen benehmen, wenn sie hier in der Gemeinde sind, die 2 Stunden, wo wir zusammenkommen. Das ist relativ einfach, 2 Stunden lang ein gutes Gesicht darzustellen. Es ist ein Leben, das kontinuierlich versucht, Gott besser zu kennen. Aber, ja, um die Kraft dessen, was hier gesagt wird, deutlicher zu verstehen, lass mich 2 Kaviats, 2 Warnungen hier kurz erwähnen. Erstens ist das Wachsen an der Erkenntnis oder in der Erkenntnis nicht das gleiche wie der Versuch zu lernen, wie man mehr von Gott erreicht. Das ist eine Gefahr. Ehrlich gesagt, viele Menschen kümmern sich oft nur darum, wie sie Gottes Ressourcen anzapfen können, um zu herausfinden, wie sie mehr von Gott bekommen können, als wäre Gott eine Art himmlischer Groschenautomat. Man schmeißt die Münze rein und die Cola kommt raus. Blum. Also, sollte es aber nicht sein. Diese Menschen wollen praktisch wissen, wie sie Gott dazu überzeugen oder zwingen können, ihre Gebete zu verwirklichen. Sie wollen wissen, wie sie Gott dazu zwingen können, ihre Bedürfnisse zu erfüllen und alle ihre Probleme zu verbannen. Das Wohlstandsevangelium. Ich habe eine Frage an euch Eltern. Wir haben einige Eltern heute unter uns. Eine Frage. Wenn eure Kinder nur dann zu euch kommen würden, wenn sie etwas wollen, ja, würdet ihr immer glauben, dass sie euch wirklich vom ganzen Herzen selbstlos lieben? Wenn eure Kinder ihr ganzes Leben damit verbringen würden, zu lernen, wie sie euch dazu bringen oder zwingen können, ihnen das zu geben, was sie wollen, wäret ihr euch ihrer tiefer und selbstlosen Liebe immer hundertprozentig sicher? Ich wage zu spekulieren und sage, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ihr würdet euch sicherlich irgendwie irgendwann mal ausgenutzt und sogar ja, frustriert fühlen. Und hier ist der Punkt. Wenn unser Anliegen ist, Gott besser zu kennen, nur um zu sehen, was wir kriegen, was wir bekommen können, so dass wir mehr von seinem Segen erfahren, dann sage ich euch, lieben wir Gott nicht wirklich so, wie wir es tun sollten. Ja, in der Tat, eine solche falsche Einstellung degradiert Gott zu einem einfachen Werkzeug. Zu einer Puppe, die so herumtanzt, so wie wir möchten. Nein. Zweitens, in der Kenntnis Gottes zu wachsen, ist nicht das gleiche wie das Wachsen in der Kenntnis über Gott. Ich möchte das wiederholen. In der Kenntnis Gottes zu wachsen, ist nicht das gleiche wie das Wachsen in der Kenntnis über Gott. Wir können unsere ganze Zeit damit verbringen, die Bibel zu lesen, Informationen über Gott zu meistern, alle möglichen theologische Doktorgraden zu bekommen und trotzdem keine enge persönliche Beziehung mit Jesus Christus zu erfahren. Warren Wiersbe, ein bekannter Evangelikaler, schreibt Folgendes und ich zitiere ihn. Er schreibt, in meinem pastoralen Dienst habe ich Leute getroffen, die mit dem Studium der tiefen Wahrheiten der Bibel berauscht waren. Normalerweise ist ihnen ein Buch gegeben worden oder sie sind mit den Tonbändern irgendeines Lehrers bekannt gemacht worden. Nach kurzer Zeit wurden sie so klug, sagt er hier, dass sie dumm wurden. Ja, diese tieferen Wahrheiten, die sie entdeckten, brachten sie nur vom praktischen christlichen Leben ab. Sie bekamen geschwollene Köpfe und fangen an, in ihren Heimen, Gemeinden, Familien Probleme zu schaffen. Hört sich das familiär an irgendwo? Haben wir solche Erfahrungen schon mal gesammelt über die Jahre? Ich denke schon. Nun, ich habe nichts gegen Bibelstudium an sich, versteht das nicht falsch. Ganz im Gegenteil, liebe Freunde. Aber es gibt immer eine besondere Gefahr. Tatsachen, sprich empirische Fakten, könnten wir, wenn wir nicht vorsichtig sind, gegen eine Beziehung austauschen. Und zwar die wichtigste Beziehung, die es überhaupt gibt im Universum. Die Beziehung, die wir zu unserem lebenden Gott haben. Das Leben, das Gott wohlgefällt, ist eines, das sich danach sehnt, mehr von Gott zu wissen, um was? Um ihm näher kommen zu können. Ich denke, die Art von Menschen, die eine wachsende Beziehung zu Christus haben und suchen, lesen die Bibel nicht hauptsächlich wegen sachlicher Informationen, wegen Fakten, sondern um das Herz Gottes zu erforschen. Sie suchen eine Richtung, nicht bloß irgendwelche Informationen, Fakten. Das Gebet wahrer Jünger ist nicht vollständig mit endlosen Anträgen und Bitten erfüllt. Ich brauche dies, ich möchte das und Gott gibt mir dies und Gott gibt mir das. Endlose Listen. Ja, die Gimmis. Gib mir. Ja. Wahre Jünger nehmen sich Zeit. Sie nehmen sich Zeit, um an diese besondere Beziehung, diese großartige Beziehung daran zu arbeiten. Sie möchten aus Leidenschaft mehr über Gott lernen. Sie wollen alles lesen oder über alles unterrichtet werden, was ihnen helfen könnte, Gott besser zu verstehen, sein Herz besser zu verstehen. Und in einem Sinn sind wahre Jünger wie ein Freund, ja, der es Spaß macht, Familienbilder anzuschauen und Geschichten von der Vergangenheit zu hören. Ja, von Gottes großartige Taten der Gnade, diese wunderbare Geschichte, die wir in der Bibel haben. Sie wollen alles lernen, was ihnen helfen könnte, nochmals den einen zu kennen, den sie am meisten lieben. Wachsende Jünger sind auch vorsichtig. Sie sind vorsichtig, sicherzustellen, dass sie die Wahrheit suchen und nicht nur Munition. Was meine ich damit? Wir alle sollten uns darüber im Klaren sein, dass wir die Bibel nicht hauptsächlich der Argumente halber lesen sollten, um irgendwie unsere theologischen Überzeugungen zu verteidigen. Ich weiß es besser als du. Ich kann Griechisch und Hebräisch und wer weiß was. Und ich weiß alles. Ja, deshalb müssen wir uns jetzt debattieren hier. Nein, wir sollten die Bibel lesen, weil wir eine dynamische, eine lebendige, eine persönliche, lebensverändernde Beziehung zu Jesus Christus haben wollen. Nicht haben müssen. Haben wollen. Wir kommen jetzt zu unserem dritten Mittelwort. Paulus erzählte den Kolossern, dass ein Leben, das Gott wohlgefällt, eines ist, das mit aller Kraft seiner herrlichen Macht gestärkt wird. Aber beachten wir bitte auch den Zweck dieser Macht. Sie wird gegeben, damit wir was? Große Ausdauer und Geduld haben können. Große Ausdauer und Geduld. Das benutzte Wort hier für Ausdauer oder Beharrlichkeit bedeutet im Griechischen wörtlich unten zu bleiben. Unten zu bleiben. Im modernen Jargon würden wir sagen, es bedeutet am Boden zu bleiben. Am Boden zu bleiben. Und der Begriff bezieht sich auf eine Kraft, die uns hilft, die instabilen, die schwierigen Zeiten in unserem Leben zu ertragen. Das griechische Wort für Geduld, das Paulus hier im Kolosserbrief benutzt und gebraucht, bezieht sich auf unser Verhalten gegenüber schwierigen Menschen. Mit anderen Worten, Gott gibt uns die Kraft, um mit sogar jenen Menschen Geduld zu haben, die uns vielleicht ärgern, stören oder uns zum Wahnsinn treiben. Und es gibt solche Menschen. Wir alle haben sie. Ich kann es manchmal auch nicht erklären, aber das ist halt so. Ja, es gibt solche Menschen in unserem Leben. Und meine Erfahrung zeigt, ich habe es persönlich erlebt, dass Gott uns erst ermöglicht, auszuharren, indem er uns die Kraft des Heiligen Geistes schenkt und auch das Versprechen seines Wortes. Und indem er uns erinnert, dass er die Kontrolle hat. Nicht ich, nicht wir. Er hat die Kontrolle. Weder Umstände noch Menschen können seine Pläne vereiteln. Gott tut nur Gutes. Wir möchten nicht immer verstehen, was in unserem Leben passiert, Geschwister, aber wir können sicher sein, dass was auch immer geschieht, einen Sinn hat. Gott begeht niemals Fehler. Ist gut zu wissen. Nicht wie wir. Und wir sollten erkennen, dass diese Welt nicht unsere ewige Heimat ist. Wir werden immer wieder Probleme und auch Menschen treffen, die vielleicht uns ein bisschen auf der Palme bringen. Aber wir sollten die Schwierigkeiten des Lebens erst nicht zulassen, nicht erlauben, dass sie uns ewig nur herunterziehen in negativen Bereiche und Felder. Was sollten wir also tun? Agnes hat uns schon einiges erklärt heute. Was sollten wir tun? Wir sollten in schwierigen Zeiten ganz einfach nicht allzu viel klagen. Nicht allzu viel klagen. Muss ich auch aufpassen. Ich tendiere kritisch zu sein. Ja, auch wenn es sehr, sehr menschlich ist, dieses zu tun, sich zu beklagen über Dinge. Wir sollten eher was tun? Vertrauen schöpfen. Vertrauen in Gott, in Jesus Christus. Wir sollten uns nicht abwenden nach dem Motto, wenn alles nicht gut läuft, dann verstecke ich mich in meinem Schneckenhaus irgendwo. Ich trenne mich von der Gemeinde und werde ein Lone Wolf Christ, ein einsamer Wolf Christ. Ich und Jesus, die Ich und Jesus Leute. Die machen mir immer viel Spaß, die Ich und Jesus Leute. Ja. Sie sollten eher zuhören und versuchen zu lernen, dass wir in eine Gemeinde berufen worden sind, dass wir es miteinander zu tun haben sollten, als Familienmitglieder, die wir ja sind. Wir sollten nicht verzweifeln, sondern sogar uns noch fester an Jesus festklammern, wenn wir diese Schwierigkeiten erfahren. Und ich weiß, in heiklen oder konfliktreichen Situationen ist das stark sein schwierig. Sogar sehr schwierig manchmal. Es gibt kaum etwas, das meine Geduld mehr unter den Prüfstand stellt, als mit jemandem es zu tun haben, der mich ärgert oder der mich auf die Palme bringt. Ja, das ist für mich immer eine sehr schwierige Herausforderung. Aber das ist genau der Punkt. Wir Menschen, unsere fleischliche Seite, die wir ja alle haben, tendiert ganz natürlich negativ auf schwierige Menschen zu reagieren. Aber wenn wir in Christus sind, dann beginnt er uns eine andere Perspektive zu zeigen. Gott lehrt uns Geduld mit anderen, indem er uns erinnert, dass wir auch schwierige Personen waren und übrigens gelegentlich oder noch mehr als gelegentlich es immer noch sind. Gott erinnert uns, dass jeder das Recht hat, das im Zweifelsfall zu seinem Gunsten entschieden wird. Ja, man hat ja vielleicht nur einen schlechten Tag gehabt. Ist das euch mal passiert? Mir sicherlich auch. Kopfschmerzen gehabt, gehe herum, langes Gesicht, vergesse irgendjemand Guten Morgen zu sagen und jemand, oh, der Santiago mag mich nicht mehr. Was? Ihr lacht, aber das ist bestimmt bei euch auch mal passiert. Ja. Es sind meistens die schwierigen Menschen, die in der tiefsten Not stecken und eigentlich unsere Hilfe am dringendsten benötigen. Und gerade die Leute manchmal schalten wir ab. Gott ist dafür bekannt, Menschen umzuwandeln, die wir wahrscheinlich in unserer Selbstgerechtigkeit schon vor langer Zeit einfach nur abgeschrieben hätten. Wenn wir Gott wären, gefährliche Welt wäre es. Kommen wir zum vierten Mittelwort. Das Leben, das Gott gefällt, ist ein dankbar geführtes Leben. Ein dankbar geführtes Leben. Habt ihr je gemerkt, wie oft wir eigentlich uns beklagen? Ist es euch schon mal aufgefallen, wie oft wir uns beklagen? Wir klagen über das Wetter, es ist entweder zu heiß oder es ist zu kalt oder zu viel Sonne oder zu viel, nicht genug Sonne, wo wir doch dankbar sein sollten, überhaupt am Leben zu sein. Wir klagen über unser Einkommen, über unsere Steuern, die unser Einkommen minimieren, obwohl wir dankbar sein sollten, dass wir überhaupt einen Job haben. Wir klagen über die Regierung, obwohl wir dankbar sein sollten, dass wir nicht in Anarchie leben hier in Deutschland. Wir klagen darüber, wie unser Essen gekocht wird oder über die Bedienung, die zu lange braucht, wo wir dankbar sein sollten, dass wir überhaupt Nahrung haben. Wir klagen über andere Gläubige, andere Christen. Ja, sie sind nicht so geistlich, wie wir es sind. Ja, wir sind die Einzigen, die Wahren, die es richtig tun. Elitäre Religiosität. Wir danken vielleicht Gott für das, was er gegeben hat, während wir gleichzeitig meinen, er hätte eigentlich uns noch mehr geben müssen. Wir scheinen zu glauben, dass wenn Gott uns wirklich liebt, dann hätten wir weniger Probleme, mehr Geld, mehr Einfluss, weniger Krankheiten und schönere Zeiten. Ja. Merkwürdigerweise, im gleichen Atemzug teilen wir Gott mit, dass wir dankbar sind. Das nennt man eine kognitive Dissonanz. Passt irgendwie nicht zueinander. Schon verrückt irgendwo. Dankbarkeit beginnt damit, dass wir erkennen, dass wir das Erbe, das für uns reserviert worden ist, überhaupt uns nicht verdient haben. Wir haben es nicht verdient. Und deshalb sollten wir jeden wachen Moment damit verbringen, dankbar zu sein, dass Gott uns durch seinen Geist aus den Drachen des Todes gezogen hat. In Christus, oder Christus hat uns sozusagen aus unserem Sackgassenleben genommen und es für die Ewigkeit auf Kurs gesetzt, auf den richtigen Kurs. Und wenn ich einen Begriff von unseren Teenagers gebrauchen darf, das ist mega cool. Das ist echt mega cool. Ja? Wir sollten oft daran denken, wo wir eigentlich wären, wenn Gott uns nicht zu sich gezogen hätte. Wo wären wir gewesen? Wir sollten oft daran denken, wo wir wären, wenn Gott nicht uns seine Berufung gegeben hätte. Eine Einstellung der Dankbarkeit wächst, wenn wir lernen, unsere Augen für den Segen, den wir oft für selbstverständlich halten, zu öffnen. Wann war das letzte Mal, Geschwister, dass wir Gott danken für den Atem? Ja, einfach für den Atem, den wir zu nehmen fähig sind. Manchmal sehe ich Leute im Rollstuhl, die haben diese Atemmaschine. Habt ihr schon mal sowas erlebt? Boah, furchtbar. Ja, dass sie so mit solchen Geräten rumfahren müssen. Aber hier sind wir. Keiner unter uns hat dieses Problem. Ja, sind wir dankbar dafür, dass Gott uns überhaupt einen Atem gegeben hat. Oder für das Lied eines Vogels, wenn es in die Natur geht. Ich wäre älter und je älter ich werde, vielleicht hat das mit meinem Alter zu tun, ich weiß es nicht, ich freue mich auf die Natur mehr und mehr. Ja, früher, ehrlich gesagt, war ein Spaziergang im Wald für mich nichts Großes. Aber manchmal, wenn ich mich jetzt hinsetze und ich höre so einen Vogel, dann sage ich mir, Mensch, wie schön das ist. Ich könnte stundenlang einfach nur sitzen und mir die Vögel anhören. Wie oft sind wir dankbar für sowas? Für das Lied eines Vogels? Oder für den blauen Himmel, den wir so oft hier auch erlebt haben während des Festes? Wann haben wir Gott das letzte Mal für die Bibel gedankt, für sein Wort? Für die Christen weltweit, nicht nur die Christen der weltweiten Kirche Gottes, nein, für das Leib Christi, für das größere Leib. Wie oft haben wir Gott gedankt, dass es auch andere Christen gibt und nicht nur wir hier? Wie oft haben wir Gott gedankt für die wunderbare Musik, die wir erlebt haben, hier beim Fest? Auch dank Gott ja zum Herr. Ja, wunderbar, dass wir sowas erleben können. Ja, und wann haben wir Jesus zuletzt gedankt? Für unser warmes Zuhause. Ja, und die Annehmlichkeiten, die wir in unserer westlichen Welt als ganz normale Rechte betrachten. Ja. Und haben wir unseren Schöpfer schon mal neulich gedankt für unsere Familie, für unsere Frau, für unseren Mann, für unsere Kinder, für unsere Freunde, die wir haben, weltweit, die uns treu geblieben sind, egal was wir durchgemacht haben. Wir wachsen auch in unserer Dankbarkeit, wenn wir eindeutiger erkennen, wie wunderbar unser Heiland, unser Herr Jesus Christus eigentlich ist. Umso mehr wir Jesu Worte und Taten wahrnehmen und diese auch verinnerlichen und umso mehr wir uns an seinem Charakter gestimmt werden, umso mehr werden wir ganz natürlich in unserer Dankbarkeit wachsen und auch erkennen, dass wir mit dem einen vereint sind, auf wunderbare Art und Weise, mit dem einen vereint sind, der so unendlich großartig ist. Unendlich großartig. Der Gedanke der Ewigkeit, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch geht, aber der Gedanke der Ewigkeit scheint uns manchmal so fern, nicht wahr? Ewigkeit, was ist denn Ewigkeit? Wir können spekulieren den ganzen Tag und wir würden es trotzdem nicht hinkriegen, genau. Ja. Infolgedessen ist es für uns sehr leicht, wenn wir nicht vorsichtig sind, den wichtigsten Entscheidungen des Lebens auszuweichen. Manche Menschen glauben, dass sie viele, viele Jahre Zeit haben, über ihre Beziehung zu Gott zu denken oder ernst darüber zu werden. Irgendwann denken sie, wird das Haus schon in Ordnung gebracht werden. Ich habe einen Freund, mit dem ich über 20 Jahre arbeite. Ja, er war ein Atheist gewesen. Jetzt ist er ein Agnostiker. Zurück. Atheismus, Agnostiker, so geht es immer wieder hin und her. Aber er meint, irgendeines Tages wird er sich wirklich auch hinsetzen müssen und er muss sich damit auseinandersetzen. Mit dieser Sache Glaube und Christentum. Es hört sich zwar interessant an, aber er ist nicht so weit. Warum er sein Leben umkrempeln müsste, das möchte er zu diesem Zeitpunkt nicht tun. Aber er meint, er hat noch Zeit. Aber damit wir uns nicht falsch verstehen, diese Frage ist heute wichtig. Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht nächste Woche, auch nicht nächstes Jahr. Warum? Weil unsere physische Existenz kurz ist und wir vielleicht kein Morgen haben. Ich sage nicht, ja, dass Gott uns mit seiner Gnade nach dem Grab nicht irgendwie erreichen könnte. Sage ich überhaupt nicht. Ja. Aber warum warten, wenn uns die Vorteile der Gnade jetzt schon geboten werden? Warum warten? Lesen wir weiter im Kolosserbrief, Kapitel 1. Diesmal die Verse 13 und 14. Oder besser, lass uns mit Vers 12 anfangen, wo wir lesen, dass wir unserem Vater dankbar sein sollten, der euch oder uns tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Vers 13. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Das war Kolosser Kapitel 1, die Verse 13 und 14. Paulus beschreibt in diesen Versen, was gerettet werden für uns bedeutet. Es wäre leicht, diese Wörter, dieser Gedanke hier als irrelevante Theologie einfach abzutun. Aber es ist entscheidend, dass wir das Geschriebene, was wir hier gerade gelesen haben, auch verinnerlichen. Dieser Abschnitt bereitet uns nicht nur für die Zukunft vor, für das, was uns noch bevorsteht, sondern der Abschnitt bereichert auch das Leben, das wir jetzt gegenwärtig führen. Wir, dabei meine ich wir alle, bekehrte Christen, wir wurden für gute Werke geschaffen. Und obwohl ein christliches Leben zu führen sehr wichtig ist, sollten wir auch akzeptieren, dass wir unseren Weg ins Himmelreich keineswegs verdienen können. Geht nicht. Jüngerschaft ist ein Leben, das der Gnade entspringt und die Motivation für das, was wir tun, sollte die Liebe Gottes in uns sein. Jesus in uns sein. Ich möchte das wiederholen. Jüngerschaft ist ein Leben, das der Gnade entspringt und die Motivation für das, was wir tun, sollte die Liebe Gottes in uns sein. Paulus beschreibt unsere Erlösung in zwei verschiedenen Bildern. Er erklärt uns, dass Gott uns tüchtig gemacht und uns auch erlöst hat. Beide dieser Bilder, die Tüchtigmachung und auch die Erlösung, unterstreichen auf verschiedene Weise eigentlich das Gleiche. Wie wir schon gelesen haben, sagte Paulus den Kolossern, Sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu den Erbteil der Heiligen im Licht. Das Wort tüchtig gemacht bedeutet hier, ausreichend zu machen, zu ermächtigen, zu berechtigen, geeignet zu machen. Das Wort ist in der Vergangenheit. Und das bedeutet, dass dies schon passiert ist. Fait accompli. Wir wurden, wir sind berechtigt, jetzt schon am Erbe der Heiligen teilzuhaben. Merken wir uns hier ein paar Sachen. Erstens ist dies etwas, was Gott für uns tut. Es ist etwas, was Gott für uns tut. Der Text sagt uns nicht, dass wir uns für dieses Erbe des Himmels irgendwie qualifiziert haben. Es ist nicht durch unser Tun, dass wir uns dieses Privileg erarbeiten können. Dies ist etwas, was von Christus für uns getan wird. Ich möchte uns alle gerne noch einmal erinnern, dass die Bibel über unseren natürlichen Status vor Gott sehr, sehr deutlich ist. Wir lesen in Römer Kapitel 3, Vers 23, dass wir allesamt Sünder und im Mangel des Ruhmes sind, den wir bei Gott haben sollten. Römer 3, Vers 23. Aber Paulus sagt nicht, alle wirklich schlechte Menschen haben gesündigt, so nach dem Motto, es gibt schlechte Menschen und gute Menschen. Ich sehe das nicht hier. Nein, er sagt hier, jeder hat gesündigt. Das bin ich, das seid ihr, das sind alle Menschen auf dieser Welt. Jeder hat gesündigt. Und zu sündigen bedeutet schlicht und ergreifend letztendlich einen Aufstand gegen Gott, eine Rebellion, einen Verrat zu begehen. Das ist der Kern. Und die Bibel ist kristallklar in diesem Punkt. Menschen, die in Sünde bleiben und nichts mit Gott haben wollen, werden letztendlich von Gottes Gegenwart entfernt werden, es sei denn, sie bereuen. Es sei denn, sie bereuen. Denken wir daran, vergessen wir nicht, Gott ist heilig. Und er wird keine Kompromisse schließen mit Menschen, die es absolut ablehnen, sich zu ändern lassen. Früher oder später findet entweder diese Änderung statt oder die Menschen werden halt nicht in dieser Ewigkeit mit uns sein. Sogar bestenfalls sind wir nicht gut genug, um zu rechtfertigen, dass Gott uns annimmt. Die Besten unter uns sind nicht gut genug. Ich möchte mit euch einen humorvollen Spruch teilen, das ist mir irgendwann mal entgegengekommen vor einigen Jahren, der unsere menschliche Güte irgendwie schon in der richtigen Perspektive rückt. Und dieser Spruch lautet wie folgt. Ich lese es einmal vor. Wenn du den Tag beginnen kannst, ohne Koffein oder aufmunternde Pillen, wenn du heiter sein und Schmerzen ignorieren kannst, wenn du es sein lassen kannst, zu klagen und Menschen mit deinen Schwierigkeiten zu langweilen, wenn du jeden Tag das gleiche Essen zu dir nehmen kannst und dankbar bist dafür. Wenn du verstehen kannst, wenn die, die dich lieben, zu beschäftigt sind, um Zeit für dich zu haben. Wenn du überblicken kannst, wenn Menschen sich an dich auslassen, wenn dir Unrecht geschieht, ohne eigene Schuld. Wenn du Kritik und Schuld ohne Groll annehmen kannst. Wenn du in die Welt blicken kannst, ohne Lügen und Betrug. Wenn du Spannung ohne medizinische Hilfe meistern kannst, wenn du dich ohne Alkohol entspannen kannst, wenn du ohne die Hilfe von Arzneimitteln schlafen kannst, seine Schlussfolgerung, dann bist du fast so gut wie dein Hund oder deine Katze. Tja, Freunde, unsere Güte reicht nicht einmal an die unsere Haustiere ran. Das ist an Erwachen, nicht wahr? Wenn wir es überlegen. Es gibt keine Möglichkeit, gut genug zu sein, um sich für das Himmelreich irgendwie zu qualifizieren. Seien wir ehrlich. Unsere besten Taten werden nicht selten durch egoistische Motive korrumpiert. In einem Moment des Ärgers kann jeder von uns, mit unvorstellbarer Bosheit ausholen. Okay, wir schießen vielleicht nicht mit Gewehre wild herum, wie es vielleicht in Amerika mal gemacht wird oder des Öfteren leider gemacht wird, obwohl es in Deutschland auch schon passiert ist. Ja. Wir tun es vielleicht nicht. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, zurückzuschlagen. Wir benutzen oft tödliche, verletzende Worte. Später sagen wir,
das hätte ich nicht sagen sollen. Aber wisst ihr was, man kann Dinge vergeben, aber vergessen ist ein bisschen schwierig. Wenn etwas schon mal da draußen gesagt worden ist, ist es sehr schwierig, einfach zu sagen, naja, nie wurde das gesagt. Also passen wir auf, was wir sagen. Verletzende Worte können sehr, sehr tief Menschen wehtun. Jahrelang, ein Leben lang sogar. Glauben wir nicht. Es gibt einen englischen Spruch, says, words may never hurt me or breaks my bones. Ich habe den Spruch jetzt vergessen. Aber es geht darum praktisch, dass man sagt, also Prügel, die tun weh, aber Worte verletzen nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Aber das ist, wo Gottes Akt des Qualifizierens eintritt. Gottes Akt. Wir können uns selber nicht helfen. Wir sind verloren. Gott ist derjenige, der uns die Hand reicht. In Römer Kapitel 5 schrieb Paulus, Römer 5, Vers 6 bis 8, denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen. Um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch was waren? Sünder waren. Nicht perfekt, nicht vollkommen, nicht gut, sondern wir waren noch Sünder. Und trotzdem hat er uns geliebt. Christus starb stellvertretend für uns, für dich, für mich, für alle Menschen in dieser Welt. Er bezahlt einen hohen Preis für unsere Sünde. Er tauschte unsere Sünde für seine Güte. So werden wir für das Himmelreich qualifiziert. So macht Jesus das Unmögliche möglich. Um richtig zu begreifen, was uns rechtschaffen macht, müssen wir auch begreifen, was uns nicht rechtschaffen macht. Unsere guten Taten können keine Rechtschaffenheit produzieren. Nicht die wahre Rechtschaffenheit. Die Bibel benutzt sehr klare, starke Aussagen, um diesen Punkt hervorzuheben, um diesen Punkt zu untermauern. Wir können nichts tun, um jenseits der Sünde zu gelangen durch eigene Kraft. Und deswegen können wir niemals Gottes Gunst durch gute Werke verdienen. Rechtschaffenheit ist nicht etwas, das wir schaffen können, sondern sie muss unserem Konto zugeschrieben werden oder gutgeschrieben werden. Nur die Rechtschaffenheit, die Heiligkeit Gottes reflektiert, ist vor Gott akzeptabel. Und deswegen kann nur die Rechenschaft Gottes von Gott auch akzeptiert werden. Nur wenn wir durch die Rechenschaft Jesu gedeckt sind, können wir von Gott akzeptiert werden. Theologen nennen dieses Wunder zugerechnete Gerechtigkeit. Zugerechnete Gerechtigkeit. Zweitens, gibt es nicht nur unser Bewahren vor der Sünde, wir haben auch, wie wir gesehen haben, einen Anspruch auf ein ewiges Erbe. Das Wort für Erbe, wie es im Kolosserbrief Kapitel 1 erscheint, ist der gleiche Ausdruck, der anderswo benutzt wird, um die Teilung des gelobten Landes im Alten Testament zu beschreiben. Ihr erinnert euch vielleicht, im Alten Testament bekam jeder Stamm Israels einen Landteil. Und hier ist der Punkt. Wir werden nicht nur von dem ewigen Tod befreit oder bewahrt, uns wird auch ein Erbe im ewigen Himmelreich gegeben. Jesus sagte, ich gehe eine Stätte für euch vorzubereiten. Für euch. Ein Mann hat mal das folgende Zeugnis abgelegt. Es ist ein wahres Zeugnis. Ich möchte euch das vorlesen, was er mal geschrieben hat. Eine wahre Geschichte. Ich stieg eines Tages am Bahnhof als Bettler aus. Ein Jahr lang bettelte ich auf den Straßen. Ziemlich in Not für Nahrung tippte ich einen Mann auf die Schulter und sagte, Herr, bitte geben Sie mir 10 Cent. Sobald ich sein Gesicht sah, erkannte ich meinen alten Vater. Kennst du mich nicht? Fragte ich. Er warf die Arme um mich und er weinte, oh mein Sohn, endlich habe ich dich gefunden. Alles, was ich habe, ist dein. Denk daran, sagte der Mann, ich war ein Bettler, der einen Mann um 10 Cent anbettelte, von dem ich nicht wusste, dass er mein Vater war, während er mich seit 18 Jahren suchte, um mir alles, was er besaß, zu geben. Eine wahre Geschichte. Das ist eine erstaunliche, eine rührende Begebenheit, die dazu dienen sollte, meinen nächsten Punkt zu illustrieren. Und dieser Punkt lautet, viele Christen neigen dazu, erlöst zu sein, nur darin zu definieren, wovon wir erlöst worden sind. Aber wir sollten auch in der Lage sein, unsere Augen zu öffnen, um zu erkennen, wozu wir erlöst worden sind. Wir werden vom Vater in die ewige Gemeinschaft der Familie Gottes begrüßt. Ihr kennt den alten Spruch, den wir in der WKG populär gemacht haben vor einigen Jahren. Wir sind eine was? Familie. Wir sind eine Familie. Das ist, was wir sind. Dafür sind wir berufen worden. Wir suchen uns unsere Familienmitglieder nicht aus, das macht der Gott. Wir müssen aber unsere Familie akzeptieren und nicht nur akzeptieren, sondern wir sollten sie ja auch lieben. Nicht wahr? Das ist unser Schicksal. Das ist unser Schicksal. Paulus teilte uns mit, dass wir ein Teil des Reiches des Lichtes geworden sind. Unser himmlischer Vater freut sich, uns zu geben, was nur er uns geben kann. Die Ewigkeit, ein ewiges Heim, ein ewiges Wohnzimmer mit all unseren Familienmitgliedern. Ja, der Grund, warum diese Wahrheiten so wichtig sind für uns Geschwister, ist, weil viele Menschen, die wir kennen, sich unheimlich bemühen und abmühen, ihren Weg in den Himmel irgendwie zu verdienen. Für diese Menschen habe ich aber eine sehr schlechte Nachricht. Und sie lautet, sie werden es niemals schaffen. Nicht aus eigener Kraft. Niemals. Wisst ihr warum? Weil ein Läufer, der in einem Rennen über das Innenfeld läuft, disqualifiziert wird. Egal wie schnell er ist, egal wie hart er gearbeitet hat oder trainiert hat, wenn man die Regeln bricht in einem Rennen, dann wird man disqualifiziert. Und die Tatsache ist, dass wir alle in unserem Leben die Regeln täglich brechen. Täglich. Betrachten wir doch mal, was es bedeutet zu wissen, dass wir als Christen, als Gläubige für Gott akzeptabel gemacht worden sind. Erstens, wir haben es gesehen, ist der Makel der Sünde entfernt worden. Durch das Blut, durch das Opfer Jesu Christi, was wir auch gefeiert haben während der Abendmahlfeier. Und zweitens ist uns das ewige Erbe sicher. Die Gnade Gottes ist das, was alles ändert. Die Gnade Gottes. Wir brauchen die Zukunft nicht mehr zu fürchten. Sie ist uns garantiert. Garantiert. Wir brauchen den Tod nicht mehr zu fürchten. Der Tod bringt uns nur nach Hause. Da, wo unser Vater ist. Wir müssen nicht mehr vorgeben, etwas zu sein, was wir nicht sind. Die Gnade Gottes deckt alle unsere Unzulänglichkeiten, alle unsere Fehler. Die Gnade Gottes ist die Brücke zwischen unserer Unzulänglichkeit und seiner Vollkommenheit. Wir müssen uns nicht anstrengen, Gott zu beeindrucken, zu imponieren, wie wir aussehen, was wir sagen, wie wir uns verhalten, wie wir reden. Das brauchen wir alles nicht zu tun. Wir können die Liebe genießen, die er uns immer wieder entgegenbringt. Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr. Wir brauchen nicht wach zu bleiben und uns verrückt zu machen über die Sorgen dieses Lebens. Da gibt es plenty, da gibt es genug darüber, wo wir uns verrückt machen könnten, nicht wahr? Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Gar nichts. Und das wird uns in der Heiligen Schrift immer wieder versprochen. Unser Gott ist stärker als alle Umstände des Lebens. Glauben wir das? Glauben wir das wirklich? Und leben wir auch danach? Paulus setzt eine grandiose Beschreibung unserer Lösung fort, indem er schreibt in Kolosser 1, Vers 13, er, sprich Gott der Vater, hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Zu biblischen Zeiten hatten die erobernden Armeen eine allgemeine Praxis, eine Angewohnheit. Sie exportierten sozusagen die Mehrheit der Bewohner des Landes in ihr eigenes Land und bevölkerten das neue Land mit ihren eigenen Bürgern, mit ihren eigenen Sklaven. Und im Fall Juda war die Idee, dass die Identität des Volkes durch die Umsiedlung nach Babylon verringert und schließlich vergessen werden sollte. Eine gute Strategie. Jedenfalls benutzte Paulus hier dieses Umsiedlungsbild von einem Land zum anderen als ein Gleichnis für das Heil. Vergessen wir also nicht, wo wir einmal wohnten. Wir sollten es nicht vergessen. Wir waren mal ein Teil der Herrschaft der Finsternis, wir alle. Heutzutage ist dies eine der am wenigsten akzeptierten Wahrheiten. Ja, die postmoderne Gesellschaft, wie wir sie so nennen, in der wir leben, will glauben, dass es bei der Menschheit nichts wirklich Falsches gibt. Ja, alle Probleme möchte die Gesellschaft auf eine schlechte Umgebung, falsche Erziehung, nachlassende Bildung, psychologische Ungepasstheit und so weiter zurückführen. In unserer modernen Welt ist der Ansatz zur Sünde erfrischend einfach. Entschuldige die Sünde, definiere sie neu, relativiere sie, minimiere sie. I'm okay, you're okay, wir sind alle okay. Carl Rogers. In dieser finsteren Welt lebten wir alle, ehe wir Christus trafen. Und während wir dort waren, war unser Verstand verdunkelt gegenüber der Wahrheit Gottes, gegenüber der Wahrheit über uns selbst, gegenüber der Wahrheit unseres Urteilvermögens und gegenüber der Wahrheit, ja, auch des Evangeliums. Wir waren geblendet, verführt, in der Irre geleitet. Ehe wir gerettet wurden, wanderten wir alle in Finsternis, in der Dunkelheit. Aber Gott, haben wir gelesen, hat uns aus der Finsternis aus dieser Dunkelheit herausgenommen und in das Reich des Sohnes, den er liebt. Er hat uns in diesem Reich hineingebracht, im Reich des Lichts. Wir leben nicht mehr im Reich des Feindes, nicht wenn wir Christen sind. Wir leben jetzt schon im Reich des Sohnes. Wir sind nicht mehr Gottes Feinde. Wir haben es auch gesungen gestern. Wir sind seine Freunde. Merken wir uns nochmals, der Vorteil, der uns gegeben worden ist. Wir sind erlöste Menschen. Der Begriff Erlösung, ich weiß, ist ein Begriff, mit dem wir in diesem 21. Jahrhundert wenig auf dem Hut haben. Ne? Also Erlösung, normalerweise benutzen wir diesen Begriff im Alltag nicht. Das Wort hatte damals ursprünglich mit der Sklaverei etwas zu tun. Ein Mensch wurde zum Sklaven, bis er oder sie erlöst wurde. Das heißt, jemand musste kommen, um die Schulden, die noch ausstanden, zu bezahlen. Und wenn jemand erlöst wurde, dann ging er von der Sklaverei in die Freiheit. Das ist, was Christus für uns getan hat. Genau das. Er hat uns freigesetzt, befreit von dieser Leere, die wir alle innerlich irgendwann mal gespürt haben und vielleicht sogar noch zum Teil spüren. Ja? Befreit von der endlosen Schinderei, von das Abmühen, besser werden zu möchten, um Gott wohl zu gefallen. Ich habe es noch nicht geschafft, ich muss noch mehr machen. Ja, ich sage immer die Abhaken-Theologie. Wir haben das und das und das gemacht, Schlussstrich, wir sind gerecht. Gott ist beeindruckt. Wow, du bist jetzt mein Kind. Nein, wir brauchen uns nicht abmühen. Wir sind freigesetzt worden. Wir sind Menschen, denen vergeben worden ist. Spüren wir das? Und Vergebung bedeutet, dass sie auch von der Bestrafung befreit worden sind, die wir eigentlich uns verdient hätten. Viele, viele Menschen tragen eine enorme Last auf ihre Schultern. Und diese Last ist so furchtbar schwer. Ich meine, viele Menschen, unter anderem auch Christen, tragen leider immer noch diese schweren Lasten mit sich herum. Einige von uns hier tragen immer noch viel zu viele schwere Lasten um sich herum. Die Makel der Vergangenheit plagen uns. Die Last unserer Sünde beeinflusst alles, was wir tun. Und sie saugt vielleicht die Freude aus unserem Leben heraus, die wir eigentlich spüren sollten. Diese Last verlangsamt unsere Schritte. Sie zermürbt uns. Vorne hören wir, was Jesus getan hat. Er hat für unsere Erlösung bezahlt. Er hat uns freigesetzt. Wisst ihr, einer meiner großen Freunde in der Gemeindearbeit, diese letzten 10 Jahre, wo ich ja, das Glück hatte, das Privileg hatte, das zu tun und zu machen. Eine der größten Freude ist zu sehen, wenn Menschen diese erstaunliche Umwandlung durchgehen, wenn sie zum ersten Mal zu Jesus Christus kommen und mit ihnen eine Beziehung aufbauen. Es ist manchmal erstaunlich, was da passieren kann. Ja, als Menschen in der Welt lebten, als sie damals in diesem Reich der Finsternis noch waren, machten sie riesige Fehler. Ja, wie wir vielleicht auch gemacht haben. Aber dann übernahm Gott ihr Leben und sie erlebten die wahre Freiheit. Gott beginnt dann Menschen zu nutzen und zu segnen. Und für Menschen, die Jesus Christus die Erlösung gefunden haben, bestimmt die Vergangenheit niemals die Zukunft. Niemals. Wir müssen nicht in der Vergangenheit bleiben. Gott sprach diese Worte zu Jeremia. Jeremia 31, wir kommen langsam zum Ende. Oder nicht so zu langsam zum Ende, sondern wir kommen zum Ende. Jeremia 31, Vers 33 bis 34. Hier sagte Gott zu dem Propheten Jeremia Folgendes. Nochmals, ihr kennt die Bibelstelle. Das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, er kenne den Herrn. Sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Diese Worte sind wahr. Auch für uns. Oder gerade für uns. Sie sind für jeden wahr, der sein Vertrauen in Jesus Christus setzt. Uns wurde vergeben. Wir sind in diesem neuen Bund. Der Vater hat uns vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes gebracht. Okay, vielleicht scheint es anfangs keine wirkliche Änderung zu geben. Habe ich schon gesagt, manchmal brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Aber über die Zeit werden wir neue Einstellungen lernen, neue Werte annehmen, sie ausleben und weniger hoffentlich wie ein Kind der Finsternis und immer mehr als ein Kind des Lichtes auf das Leben reagieren. Zusammenfassend, Hier sind meine drei Punkte, die ich euch aus dieser Botschaft auf den Weg mitgeben möchte. Erstens, wir leben an dem Reich oder dem anderen. Wir leben in einem Reich oder den anderen. Wir sind entweder frei oder wir leben in der Sklaverei. Wir dienen entweder Jesus Christus oder dem Gott dieser Welt. Es gibt nur diese zwei Alternativen, es gibt keine andere. Egal, wie einige Menschen versuchen, diese Wahrheit zu vertuschen oder umzudrehen oder zu verzerren, es läuft alles darauf hinaus. Wir leben in einem Reich oder im anderen. Zweitens, unsere Lösung ist von Gott abhängig. In gewisser Hinsicht sind wir alle Süchtige. Ja, wir sind es so sehr gewohnt zu sündigen, dass wir manchmal das Problem noch nicht einmal erkennen in unserem Leben. Wir sind blind zu der Sünde. Wir sind so gut darin geworden, die Sünde irgendwie zu entschuldigen, ja, zu bedenken und sie neu zu bestimmen oder zu bedecken und sie neu zu bestimmen, dass wir vor lauter Bäume, wie man so schön sagt, den Wald gar nicht mehr sehen. Unsere einzige Hoffnung der Lösung lag darin und liegt darin, dass Gott die Initiative ergriff, in unser Leben kam und uns aus diesem Dreck herausholte. Er musste die Macht brechen, die wir nicht brechen konnten. Das ist es, was Jesus am Kreuz tat. Und hier ist der sehr wichtige dritte Punkt, zuletzt. Das Geschenk der Erlösung muss angeeignet werden. Das Geschenk der Erlösung muss angeeignet werden. Ja, wenn ich euch ein Geschenk geben würde, ich habe hier, also gerade meinen Autoschlüssel habe ich nicht, aber ich habe meinen Zimmerschlüssel, sagen wir, das ist ein Autoschlüssel. Wenn ich zu irgendjemandem kommen würde und sage, pass mal auf, mein Freund, ich schenke dir mein Auto, das würde ich nicht machen, aber trotzdem, ja, Wiedermann, ich schenke dir mein Auto. Ja, jetzt muss er entscheiden, was tut er? Er kann ja sagen, Santiago, ich nehme dein Auto gern an. Oder er würde vielleicht sagen, nein, Santiago, ich möchte dein Auto nicht haben. Seht ihr die Parallele? Das Gleiche ist mit dem Geschenk der Gnade. Ja, wir können es annehmen und wir können es ablehnen. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte enden. Nochmals, eine wahre Geschichte. Lord Congleton, das war ein Lord in Dublin in Irland, Lord Congleton aus Dublin dachte sich einmal einen klugen Plan aus, um seine Mieter darin zu unterrichten, wie der Glaube die Vergebung der Sünden sichert, während sturer Unglaube einen von den Nutzen des Evangeliums ausschließt. Viele Menschen, die diesem Lord seit mehreren Jahren Miete schuldeten, erwarteten ein hartes Gerichtsurteil. Stattdessen gab dieser Lord bekannt, dass er die Bewohner, die rückständige Miete erlasten würde, die an einem bestimmten Tag vor 12 Uhr mittags mit ihm treffen würden. Ja, am vorgeschriebenen Tag saß Lord Congleton in seinem Büro und erwartete auf diese Menschen. Die sollten kommen. Ja, die Bewohner säumten, flüstern und warten die Straße, aber nicht einer betrat die offene Tür. Keiner ist gekommen. Die Zeit verging. Und dann, nur ein paar Minuten vor 12, eilte ein Mieter, der sich verspätet hatte, durch die Tür. Und er bat um seine Quittung. Erwartest du wirklich, dass dir deine Schuld vergeben wird? Fragte der Lord Congleton. Ja, Herr, sagte der Mann, Sie haben es ja versprochen. Sie sagten es ja. Und du glaubst mir wirklich? Fragte Lord Congleton. Ja, sagte der Mann, weil Sie nicht der Typ sind, jemanden zu belügen. Aber bist du ein guter, bist du ein fleißiger Mann gewesen? Bohrte der Grundbesitzer. Dein Mieter erwiderte, naja, die Mitteilung sagte ja nichts darüber, Sir. Also du glaubst, was ich gesagt habe und bist für deine Quittung gekommen. Verstehe ich das richtig? Ja, genau so ist es. Lord Congleton schrieb, bezahlt auf die Rechnung des Mieters und übergab sie ihm. Als die Uhr 12 schlug, rannte der glückliche Mann aus dem Haus heraus, seine Rechnung, seine Befreiung wedeln und rief, ich habe sie, ich bin ein freier Mann. Die anderen Mieter, die die Glücksschreie hörten und sich auf der Straße aufhielten, rannten dann plötzlich aus dem Haus. Ja, aber die Tür, bumm, war zu. So ist es. Was ist die Lektion der Geschichte? Ja, ein Mann glaubte. Und nur er, der glaubte, erhielt auch die Vorteile seines Glaubens. Die Botschaft sollte uns allen klar sein, Geschwister. Um die Gabe der Erlösung zu erhalten, muss der Umbekehrte durch Jesus Christus zum Vater kommen. Das ist die einzige Tür. Es gibt keine andere Tür. Ja. Diese Welt braucht dringend die Freiheit des Evangeliums, diese Botschaft. Also lasst uns weiter für die Menschen beten, die noch keine Beziehung mit Jesus Christus, mit unserem Herrn haben. Lasst uns ein Leben leben, das Gott wohlgefällt. Und lasst uns immer daran denken, dass wir durch die Gnade für gute Werke errettet wurden. Es war schön, mit euch wieder zu sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hoffentlich sehen wir uns bei der Schifffahrt, für diejenigen, die dabei sind. Bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.